Selbstzweifel oder eben Unsicherheiten sind zum Beispiel, ich habe das mal auf Google rausgeholt, das war, hat mir am besten gefallen. Ich lese euch das jetzt so vor und predigen werde ich von der Kanzel aus. Mögliche Ursachen für Selbstzweifel sind negative traumatische Erfahrungen mit der Umwelt, Enttäuschung, Absagen, die auf sich selbst projiziert werden, fehlendes Vertrauen, Wertschätzung, Empathie und Zuwendung von anderen an einen selbst. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, krass, alles, was hier fehlt, gibt Jesus. Diese vier Hauptwörter, habe ich sie mal genannt, sind alles vier die Liebesbeweise, die Jesus uns schenkt, in Hülle und Fülle. Vertrauen, Wertschätzung, Empathie und Zuwendung. Ja, wir werden heute Morgen davon hören. Und ich habe, als der Christoph mich angefragt hatte, ob ich predigen kommen könnte, habe ich mich mega darüber gefreut, weil ich das gerne mache. Es ist ein Herzensangelegenheit, auch wenn ich immer schwitze und ich bin aufgeregt. Daher hat er auch gesagt, es wäre schön, wenn ich authentisch wäre. Wenn ich so authentisch wäre wie möglich, der Mario, der ich eben bin, den Jesus ja mir neu geschenkt hat. Und dass es so ehrlich rüberkäme. Am Anfang habe ich mich ein bisschen geschämt, weil ich gedacht habe, so kommst du rüber. Aber Jesus hat gesagt, genau das brauchen die Menschen. Hol die ab aus ihrem Trott, aus ihrem Alltag. Und ich kann nicht mehr ohne Jesus leben. Also ich sage das auch jedem, egal ob er es hören will oder nicht. Ich sage jedem, ohne Jesus ist mein Leben sinnlos. Und ganz, ganz groß, Christoph, ich war früher ja Fußballer und wenn der Trainer mich motiviert hat, da hat mich nichts mehr gehalten. Ich war echt eine Wildsau auf dem Platz, ja. Und wenn der Trainer mich noch motiviert hat, hat er gesagt, du hast gut gespielt. Das war die Krönung für mich. Also einer meiner Lieblingstrainer kommt aus Holzhausen, Hünstein, der mit seiner tiefen Stimme, Mario, das hast du gut gemacht. Da war ich, so, und so einer bist du. Also du bist echt ein guter Coach, ein guter Trainer. Ich weiß gar nicht, was du beruflich machst oder ob du irgendwie in irgendeinem Verein Trainer bist. Du hast eine Gabe. Das bewundere ich. Dankeschön. Das hat mich sehr motiviert. Und das ist eben eine Sache, ich bin viel unterwegs gewesen und dann hast du Predigtdienst und kannst du dich wirklich darauf vorbereiten? Ja, Jesus kann das. Und mit so einem Coach an der Seite, das ist überhaupt kein Problem. Genau, also wie gesagt, wenn du noch kein Trainer bist irgendwo, wäre vielleicht die Möglichkeit, so einen Weg mit dem Zaunpfahl für den Verein oder so. Genau. Aber Jesus ist der, der dafür verantwortlich ist. Jesus ist der, der mich hier vorne hinstellt. Ich konnte früher nicht vor Leuten reden. Das war für mich das Schlimmste, was es gibt. Völlig verunsichert, völlig nervös und überhaupt nicht fähig, irgendwas zu sagen. Und Jesus hat mein Herz verändert. Und da danke ich ihm sehr für. Und ich möchte euch jetzt einfach mitnehmen in die Predigt und ihm gebührt die Ehre. Ihm allein gebührt die Ehre. Also in meinem Leben ist es so, Jesus gebührt die Ehre in allem, was ich mache. Und ich bin bei weitem nicht frei von Sünden. Und das sind wir alle nicht übrigens. Und das ist auch in einerseits nicht immer schön, andererseits, er vergibt immer wieder neu. Das ist für mich das Größte. Das verstehe ich manchmal nicht, dass er mich trotzdem liebt, wenn ich Gedanken habe, die nicht gut sind. Und ich nehme euch einfach mit hinein in das Thema Unsicherheiten des Lebens. Ich switche jetzt hier rüber. Soll ich das Mikro so lassen? Hört ihr mich so? Oder kann ich es ein bisschen runter machen? So. Muss man immer die Technik fragen. Bei uns in der Gemeinde gibt es da Stress. Entschuldigung. Genau, Unsicherheiten des Lebens. Was könnten Unsicherheiten des Lebens oder im Leben sein? Das war so meine erste Frage, die ich mir gestellt habe. Und das Erste, was mir eingefallen ist, ist die Ehe. Wir sind jetzt 28 Jahre zusammen, 27 Jahre verheiratet. Die ersten 2 Jahre waren eine Katastrophe. Also kann man nicht anders sagen, in der Zeit ist auch unser Sohn geboren und Gott hat echt viel, viel Kraft investiert, uns als Ehepaar zusammenzuhalten. Es war nicht einfach, am Anfang ist das alles Liebe, auch die Älteren unter uns wissen das, ja. Am Ende hoffentlich auch, das ist nicht so einfach.
Da werden einige Unsicherheiten und Herausforderungen gestellt. Und doch haben wir oft was anderes erwartet. So war es zumindest bei mir. Und ich rede mit vielen jungen Männern, die vor der Ehe oder jung verheiratet sind, die glauben, was da alles geht. Da habe ich gesagt, stopp, darum geht's nicht, was alles geht. Du heiratest einen Menschen und hoffentlich als Christ, eine Christin, die Verantwortung haben, die die Unsicherheiten des Lebens meistern können, zusammen. Das haben meine Frau und ich gelernt. Wir haben zusammen uns aufgerafft, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir müssen, dürfen, sollen gemeinsam durchs Leben gehen. Erst war ich nur Ehemann. Das war schon schwer genug. Ich weiß nicht, ob ich ein guter Ehemann bin. Ich hoffe es und ich nehme die Herausforderung an. Und dann wurde ich einmal Vater und nochmal Vater. Das war krass. Das war schön. Und ich bewundere jedes, das kleine Mädchen neben, die Kleine, die hier vorne gesungen hat. Das sehe ich natürlich meine Tochter auch, als die in dem Alter war. Das war einfach schön zu sehen, wenn Kinder heranwachsen, Verantwortung übernehmen und sich darauf einlassen, ist das eine. Ohne Jesus hätte ich das nicht gedacht. Also hätte ich das auch nicht geschafft. Beruflich, auch die Frage an euch, stehst du unter Druck? Oder wenn der Chef kommt, bist du bereit, mehr zu tun, mehr zu arbeiten? Ist auch manchmal Unsicherheit. Will ich das? Unsicher in sich selbst? Bin ich da überhaupt gut genug für? Als junger Erwachsener, unsicher in Zukunft, gerade in dieser Situation, die wir jetzt gerade in der Welt haben. Ich weiß, dass viele, ich arbeite viel mit Teenagern und so, die wollen alles wissen und die sind auch echt intelligent mit ihrem ganzen Internetkram und so, super. Haben aber doch keine Ahnung vom Leben, beziehungsweise zu wenig Erfahrung. Und die muss man leider manchmal sammeln, auch wenn sie nicht immer positiv sind. Aber ohne Jesus fällst du. Mit Jesus wirst du sie meistern, diese Unsicherheiten. Sind oft überfordert, die jungen Menschen sollen sich entscheiden, können es aber nicht. Ich weiß, wie schwer das ist. Ich kann das echt nachvollziehen. Als ich zum Glauben gekommen bin, war ich alleine. Das war eine Katastrophe. Alle haben sich abgewendet. Meine Fußballkollegen, meine Eltern, meine Geschwister. Das war nicht so easy, einfach mal so Ja zu Jesus zu sagen. Ich war frei. Das war das Größte. Er hat mich frei gemacht, aber ich war allein. Ich glaube, jungen Menschen geht es oft so, auch aus Angst. Ich höre oft dann, ja, die Welt und so ist so spannend. Wir haben uns eben vom Gottesdienst unterhalten. Die Welt ist alles nur nicht spannend. Die ist einnehmend, die ist schrecklich und der Teufel hat echt leider Macht. Dagegen dürfen wir mit der Jesu-Liebe, mit der Jesu-Liebe kämpfen. Und die hat er uns geschenkt. Und das dürfen wir tun. Gerade junge Leute. Unsicherheit bedeutet physiologisch, Puls geht hoch. Die Sandra hat es eben schon mal gesagt, das Wort Angst spielt eine Rolle. Man bekommt plötzlich Angst. Ich warte auf Gott, sagen manche oder viele. Dabei wartet er auf dich. Ich warte auf Gott, mal gucken, was er so macht. Nein, er wartet auf dich und er will, dass du zu ihm kommst. Vor 8 Monaten ging es mir richtig schlecht. Mir ging es richtig schlecht, meine Frau weiß warum. Und ich hatte einfach keine Gedanken mehr, ich war innerlich leer und habe viel geweint, auch nachts, konnte nicht schlafen. Und dann schreit man so als Christ, wo bist du denn, Gott? Was ist denn los, Jesus? Ich habe doch alles gemacht, ich gehe auf Mission, ich bin doch ein toller Christ, sage ich jetzt mal so ein bisschen mit Vorbehalt. Wo bist du, habe ich Gott gefragt. Seine Antwort war echt nicht einfach zu verstehen. Und ich bin heute noch sehr erstaunt, was er gesagt hat. Sie lautete ganz einfach und doch sehr tief, wo bist du, Mario? Wo bist du? Kannst du vielleicht deinen Namen einsetzen? Ich provoziere gerne und ich will das auch gar nicht persönlich. Ich bin da sehr, wirklich sehr vorsichtig geworden. Aber wo bist du? Bist du wirklich Nachfolger, Kind Gottes? Gehst du ihm nach? Folgst du dem, was er dir durchs Wort vielleicht auch sagen will? Manchmal ist das nicht einfach. Die Tageslosung, ich verschicke die an ungefähr 200 Leute. Da gestern ein interessantes Telefonat von einer Frau, die, ich habe es jetzt 2 Mal später geschickt, Die war entsetzt, das ist keine Christin. Oh Mario, morgens lese ich das immer, bevor ich zur Arbeit fahre. Und jetzt war es abends, da habe ich es nicht mehr gelesen. Da habe ich gesagt, es tut mir leid. Also das Wort Gottes hat echt Macht. Und es macht was mit uns. Ganz wichtig. Ja, wo stehst du heute Morgen mit deinen Fragen, deinen Unsicherheiten? Wir müssen uns nicht fragen, was in der Welt los ist. Der Herr Christoph hat es gebetet und es ist viel Unsicherheit. Und wie geht das Ganze weiter und so? Das sind zähe Fragen. Nur kurz als Beispiel. Wir wohnen in einem Areal und unser Mitmieter unten hat eine Apotheke, der ist Palästinenser. Das ist krass. Wir haben uns unterhalten. Nicht einfach. Und doch, es ist schlimm. Seine Schwester hat 10 Angehörige verloren. Das hörst du dann einfach so. Der leidet sehr. Mir ist das egal, wo der herkommt, was für eine Gesinnung der hat. Und ich habe zu ihm gesagt, du, ich bete jeden Tag für dich. Jeden Tag. Ich gehe auf die Knie. Es gibt so einen Zeitpunkt in meiner Zeit, in der ich mit Jesus lebe, arbeite, bete, rede. Dann gehe ich auf die Knie und bete für so Menschen. Das ist meine Pflicht. Und wisst ihr, Gott hört jedes Gebet. Er hört auch Verzweiflung, er hört auch Unsicherheit, er hört das Schreien. Und ich habe das so witzig gefunden, ich habe da eine Predigt gehört von einem sehr interessanten Prediger und der hat auch gesagt, wisst ihr, Gott hört jedes Gebet. Wisst ihr warum? Wisst ihr, warum er jedes Gebet hört? Sagt mal einfach einen Gedanken, den ihr vielleicht gerade habt. Ja, sehr gut. Weil er nicht taub ist. Einfach, aber er ist nicht taub. Der hört jedes Gebet, ob du säuselst, ob du laut schreist, in Verzweiflung, in Unsicherheit, weinst, schreist. Ich habe das dieses Jahr erlebt. Ein sehr guter Freund von mir, ein ganz, ganz enger Freund, seine Frau ist gestorben mit 43. 2 Kinder, 9 und 12. Der kommt zu mir und sagt, Mario, bitte halt du die Predigt. Ich so, was? Ich kannte seine Frau natürlich sehr gut. Meine Frau und ich kennen beide sehr gut. Wir kennen die Kinder sehr gut. Das ist krass. Herausforderungen sind auch Unsicherheiten. Ich liebe das englische Wort Challenge. Das ist viel schöner als Herausforderung. Aber nimmst du die an, diese Unsicherheit? Ich habe sie angenommen, es war nicht einfach. Und ich war danach echt kaputt. Und was auch krass ist, Gott hat keine Arthritis, dass er sich nicht bewegen könnte. Ja, so, wir haben ja unsere Gebrechen, fängt bei mir an, mein linkes Knie und so. Ich kicke noch gerne und ich liebe es, gegen den Ball zu treten, vor allen Dingen Futsal. Und letztes Jahr bei den Hessenmeisterschaften habe ich mir das Knie komplett zerstört. War mir egal. Tut halt ein bisschen weh. Aber Gott hat eben keine Arthritis, bei dem tut nichts weh. Und er kann sich bewegen, immer. Amen. Auch wenn er manchmal nicht immer gleich antwortet. Die erste Folie bitte. In Römer 8, ja, Vers 35, steht Folgendes. Was also könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Leiden und Angst vielleicht? Verfolgung, Hunger, Armut, Gefahr oder gewaltsamer Tod? Die Antwort ist nein. Nochmal, Liebe trennen, Leiden, Angst, Verfolgung, Hunger, Armut, Gefahr oder gewaltsamer Tod, alles das, was gerade passiert. Nein, nichts kann uns trennen von seiner Liebe. Zeigt doch bitte mal das Bild. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ich sage euch nicht, wo das ist, aber das ist ein Eingang zu einer Gemeinde. Wer die Schrift lesen kann, weiß ungefähr, wo es ist. Da war ich vor ein paar Wochen. 10 Tage auf Missionsreise, quer durchs Land, 2.500 Kilometer mit dem Zug, 2 Übernachtungszüge. Und das war krass, was dieser Mann dort für eine Arbeit leistet. Das ist ein Pastor, der heißt auch Juda. Der Name, den darf ich sagen, das habe ich mit ihm abgesprochen. Und der hat eine Arbeit angefangen. Wenn du Gemeinde gründen willst, dort wo wir sind, wird das überwacht vom Staat. Das heißt, wenn du kein festes Gebäude hast, so wie ihr hier, bist du freiwillig für die Staatssicherheit, nenne ich es mal. Hast du ein festes Gebäude, wo du reingehen kannst und die Tür schließen kannst, dann ist denen das fast egal. Die arbeiten viel mit Kindern, Und oft kommen die Frauen erst zum Glauben. In diesem Haus, da würde keiner wohnen von uns, wenn du da reingehst, musst du rechts gehen, wieder rechts, da ist eine kleine Gemeinde. Da musst du dreimal, da gibt es so ein Klopfzeichen, das geht. Und dann wissen die, das ist einer aus der Gemeinde. Das ist richtig Morsezeichen. Wenn ihr hier morgens klopfen würdet, würdet ihr alle denken, was ist denn jetzt los? Wir sind frei, wir dürfen das. Dort in dieser Gemeinde ist es eben anders. In diesem Haus leben Obdachlose, Alkoholiker, die sterben würden ohne ihn, weil er versorgt sie mit Essen. Und Gott hat ihm den Auftrag gegeben. Der Staat hat ihm aber auch gesagt, wenn er ihn noch einmal dabei erwischt, wenn er irgendwas predigt, kann es passieren, dass er 3 Jahre ins Gefängnis geht. Und er hat das mir und uns erzählt mit einem Grinsen im Gesicht. Dann gehe ich ins Gefängnis missionieren, hat er gesagt. Wahnsinn, ein Riesenvorbild. Und das ist das, was Gott macht mit Menschen, wenn sie ihm nachfolgen, wenn sie wirklich auch diese Unsicherheit, das ist ja eine krasse Unsicherheit. Und hier im Römer 8 steht es eben geschrieben. Wir müssen immer nur auf Gott schauen. Wir sollen nicht auf die Unsicherheiten schauen, die uns passieren. Und es gibt so viele Geschichten in der Bibel und zum Beispiel die Potiphar, Frau des Pharaos, wollte Josef verführen. Und das war eine Granate anscheinend, das Mädel. Aber er hat widerstanden. Und was ist passiert? Er musste ins Gefängnis. Und was macht er? Er betet. Er hat gebetet. David, der große König, hat immer gebetet, mit allem, was er hatte. Mit allem, was er hatte, hat er gebetet. Ich kann nicht Gott anbeten, und das ist sehr ein provozierender Satz, und bitte entschuldigt, ich möchte euch nicht zu nahe treten, aber ich kann nicht Gott oder Jesus anbeten, wenn ich sorgenvoll bin. Wenn ich sorgenvoll bin, weil dann drehe ich mich nur um die Sorgen. Klar kann ich Gott die Sorgen geben. Bitte hilf mir. Aber versucht das mal so zu machen, dass ihr wirklich vertraut und nicht in der Verzweiflung, in der Unsicherheit, vertraut darauf, dass er es nimmt. Er wird es nehmen. Er nimmt es, er hört jedes Gebet. Wenn ich bete im Geist, kann ich mich darauf verlassen, dass Gott antwortet. Wenn ich bete im Geist, verlasst euch drauf, wird er antworten. In Apostelgeschichte 16, 25 bis 30, das ist so eine meiner Lieblingsgeschichten, kannst du auf switchen, Fred. Da steht, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Also sie waren im Knast, im Gefängnis. Und es hörten sie die Gefangenen. 26, plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut, tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Der aber forderte ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich errettet werde? Im Gefängnis. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Im Geist zu Gott beten, ehrlich sein zu ihm. Und ich mache seit 13 Jahren Gefängnisarbeit. Wir fahren nach Siegburg in den Knast und spielen Fußball gegen die Jungs und kommen ins Gespräch. Das sind Mörder, alles, was ihr euch in euren schlimmsten Gedanken ausdenken könnt, aber auch Menschen. Menschen wie du und ich, Menschen, die verzweifelt sind, Menschen, die nach Liebe suchen, Menschen, die geliebt werden wollen, die einen großen Fehler gemacht haben. Und ich sage auch manchmal, ich fahre viel Auto, ich habe schon einige in meinen Gedanken umgebracht, die angeblich schlechter fahren als ich. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir ist es schon passiert, allein der Gedanke. Aber ist das nicht schön zu hören, was Paulus und Silas hier machen? In ihrer Unsicherheit, vielleicht in ihrer Verzweiflung, in ihrer Angst, kalt, nass. Ich weiß nicht, wie es im Knast da aussah. In deutschem Knast zum Beispiel hat mal ein polnischer Insasse zu mir gesagt, Mario, Deutschland-Knast ist wie Urlaub. Hast du Essen dreimal, warmes Bett, Fernsehen, kein Problem. Ich muss jetzt nach Polen, Warschau, Katastrophe. Der musste noch 2 Jahre nach Warschau. Egal was passiert, er hat es vollbracht. Jesus hat es vollbracht. Er hat auch deine und meine Unsicherheiten genommen. In allem. Er hat sich die Mühe gemacht, und ich muss das immer sagen, weil mich das so fasziniert. Als Jesus durch den Garten Gethsemane gegangen ist, habe ich auch da gelegen und habe gepennt. Was hat er denn zu seinen Jüngern gesagt? Bitte schlaft nicht ein. Der hat gekämpft, der hat geweint, der hatte Angst, der war unsicher, hat seinen Vater gebeten, lasst das bitte an mir vorübergehen. Wie oft sagen wir, ich habe keinen Bock.
Oh, habe keine Lust.
Meine Frau und ich, wir haben jetzt Urlaub. Und ich freue mich mega darauf, einfach morgens im Bett zu liegen, bis wir aufstehen, dann frühstücken zusammen. Das ist für mich Urlaub. Aber ich könnte nicht, wenn einer klingelt und Not hat, sagen, oh, stopp, ich habe Urlaub, keine Zeit. Nein, das könnte ich nicht. Und das ist meine Pflicht, zu sagen, er nimmt die Unsicherheit. Er hat sie genommen, in allem. Und wir dürfen uns darauf verlassen. Jesus ist keiner, der einfach nur aus Spaß diesen Garten Gethsemane durchstapft ist. Und es ist 3-mal passiert, die haben immer gepennt. Die haben sich bestimmt entschuldigt. Wie oft entschuldigen wir uns bei Jesus? Ich mache es echt oft. Ich muss sagen, ich habe das gelernt. Ich bitte oft um Vergebung. In meinen Gedanken, in meinen Gefühlen, in meinen Äußerungen, egal was. Ich war jetzt auf Missionsreise und ich habe Menschen kennengelernt, die einfach nur aus der Hand Jesu leben. Wir wären wahnsinnig, wenn unser Kontostand nicht mehr auf 5.000 Euro steht. Da kriegen wir schon Nervenzusammenbruch. Die haben nichts. Wir kommen dahin, wir werden bewirtet wie die Könige. Ist eine Schamkultur, muss man auch lernen, mit umzugehen. Also bei uns war das in harten Rot so, kann ich nicht nochmal, lass mal. Nimm du das. Nein, das gibt es da nicht. Wenn du das nicht nimmst, dann ist das eine Beleidigung. Und die Menschen sind glücklich, wenn du glücklich bist. Und es gibt so einen Tipp, wenn dir jemand in diesen Ländern ein Teeglas vollschüttet, möchte er, dass wenn es leer ist, dass du gehst. Krass, wenn es halb voll ist, bist du beliebt. Unsere waren Gott sei Dank halb voll immer. Das war schön, einfach zu sehen, dass wir Freunde haben. Wir haben dort Geschwister kennengelernt, die so ein großes Zeugnis sind. Die Geschichte, die ich eben erzählt, so ein großes Zeugnis. In Gefahr, in der Gewissheit, dass es passieren kann, dass im Gottesdienst irgendwelche Agenten sitzen, die dich, nachdem du gepredigt hast, mit abführen. Tschüss, 3 Jahre weg, mindestens 3. Er hat auch Kinder, verheiratet, aber er lebt damit. Nächste Bibelstelle, bitte. Wir switchen so ein bisschen altes, neues Testament. Ich liebe die Bibel und deswegen fühlt euch einfach frei. Berge mögen einstürzen, Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir, zu mir, zu dir, zu Jesaja damals, wird nie erschüttert. Und mein Friedensbund mit dir wird niemals wanken. Und mein Friedensbund mit dir wird niemals wanken. Das verspreche ich der Herr, der sich über dich, über mich, über uns erbarmt. Das ist echt eine krasse Aussage. Der sich über mich und über dich erbarmt. Und ich sage mal ganz, ganz ehrlich, um das im Neuen Testament mit Jesus eben darzustellen, der hat das eigentlich gar nicht nötig. Ich glaube, der hätte auch im Garten durchgehen können, diese Unsicherheit, diese Katastrophe, einfach weitergehen. Hat er aber nicht gemacht, weil er uns unendlich liebt. Hat er diesen Weg. Und wir kennen das alle. Wir kennen das alle. Ja, er ist am Kreuz gestorben. Ja, jetzt kommt wieder Ostern demnächst. Erstmal kommt Weihnachten, dann kommt Ostern. Und wir feiern das in Gedenken an ihn. Ich feiere das jeden Tag. Ich feiere das jeden Tag. Ich bin jeden Tag so dankbar. Ich war am Freitag bei einem Gespräch, das war ganz, ganz schwer, mit einem jungen Mann, der eine Katastrophe ist. Der hat einen Job geschenkt bekommen bei einem Unternehmer, der hat eine Schreinerei, eine Tischlerei. Und der Chef hat mich angerufen, hat mich gebeten, hey, kannst du mal kommen? Können wir vielleicht mal so ein Dreiecksgespräch führen, um dem Junge mal klarzumachen, dass der sich jetzt mal ein bisschen aufrafft, dass der mal seinen Hintern hochkriegt. Ich habe gesagt, klar, mache ich gerne, ist kein Problem. Dann war ich da und dann haben wir dieses Dreiergespräch geführt und es war emotional und der junge Mann hat auch eingestanden, dass es nur an ihm liegt. Und dann war so ein Impuls von Gott, ich habe Gott innerlich gefragt, meinst du, ich soll jetzt beten? Klar, betest du jetzt. Beides nicht Christen. Oh, war ich ein bisschen unsicher. Aber es ist schön. Es ist einfach schön. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es gibt Menschen in eurem Umfeld, die auch nicht Christen sind. Ich habe es erlebt, da war ich beim Frühstück in Breitenbach, da habe ich einen Mann wieder getroffen. Das war für mich immer eine Ikone im Fußball. Ich hatte richtig Respekt vor dem. Habe ich immer noch. Positiv. Damals war es negativ. Und nachdem ich da was erzählen durfte im Sportheim von Breitenbach, habe ich früher nur gesoffen. Heute darf ich da was zu Jesus sagen. Hat er mich in den Arm genommen, hat geweint. Das hat mich so bewegt. Und ich habe ihm versprochen, ich bete jeden Tag für dich. Das weiß er und ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Und ich freue mich darauf. Und ich fahre gleich auch einen Freund besuchen, mit dem habe ich zusammen Fußball erlebt und bin so dankbar, ihn kennen und lieben gelernt zu haben. Der hat zum Glauben gefunden. Er kommt aus einer Familie, die gläubig ist, aber hat das nie so, also ein bisschen da. Nein, der hat sich entschieden und seine Frau auch. Und das ist krank, wie Gott einfach Leute nimmt, wo du denkst, die können doch nicht zum Glauben kommen. Wenn du jetzt einen hast in deiner Nachbarschaft, den völligsten Vollchaot, ein Mensch, wo du nie drauf zugehen würdest. Also in Marburg ist es so, ich weiß nicht, ob es in Breitenbach auch Menschen gibt, die auf der Straße leben. In Marburg gibt es viele Obdachlose. Die sitzen dann da, meistens in der Altstadt oben. Dann gehst du vorbei, dann hast du den Impuls, gibst du denen was, ja oder nein? Ach, die trinken doch eh nur Alkohol. Die kaufen sich doch eh nur Alkohol dafür. Nein! Impuls, gib denen Geld und segne sie im Namen Jesu. Gottes Segen, mein Freund, sage ich immer.
Wie Gottes Segen.
Ja, Gottes Segen, mehr nicht. Ich muss denen da keine Predigt halten, aber ihnen sagen, du bist ein Kind Gottes, du wirst geliebt. Sagen mir im Knast auch, du wirst geliebt. Ob du das glaubst oder nicht, das liegt an dir. Und ein letztes Wort, was mein Lieblingswort, ich habe viele Lieblingswörter in der Bibel, den lesen wir jetzt gleich alle zusammen. Ich lese ihn vor, erzähle kurz was davon und dann, ihr kennt diesen Vers alle, wir predigen den oft, aber er passt wie die Faust aufs Auge zu dieser Zeit. Könntest du den bitte einblenden, Fred? Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und da ist sie wieder, die Liebe. Von diesen dreien aber ist die Liebe das Größte. Du kannst so viel glauben, wie du willst. Du kannst so viel Hoffnung geben, wie du willst. Wenn du keine Liebe hast, bitte hak's ab. Und ich frage euch das auch provokativ. Hast du diese Hoffnung? Hast du diese Hoffnung? Oder Liebe? Spürst du sie? Und gibst sie weiter? Nicht die, die du glaubst, dass richtig ist. Das muss man dazu sagen. Wenn man verheiratet ist, ist nicht meine Liebessprache die wichtigste, sondern die von meinem Partner. Oder meiner Partnerin. Also willst du diese Liebe weitergeben? Spürst du sie? Und natürlich die erste Liebe, Jesus. Das neulich zu einem gesagt, das ist so ein Schrotti, das ist ein Zigeuner, kommt aus dem Zigeuner, ist Vor-Nachfahre von Zigeunern. Aimayo, du erzählst immer so von Jesus. Sag ich, ja, Jesus ist meine Nummer eins. Und dann kommt meine Frau. Das kann ich nicht glauben. Sag ich, doch. Und wenn du meine Frau fragst, sagt die dir das Gleiche. Ah, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Kann sein. Ist aber so. Also, spürst du diese Liebe? Und was soll dir und mir jetzt noch passieren? Und ich habe mit meiner Frau das jetzt nicht abgesprochen, ist aber auch egal, den Impuls kriege ich gerade. Meine Frau hat mal eine Diagnose gekriegt, die mich umgehauen hat. Ich habe 23 Jahre Neuroreha gearbeitet und wir haben echt, ich habe da mehr gezweifelt und war mehr, da ging es halt um eine Diagnose, die hätte auch sein können, dass es nicht gut endet. So, ich war fertig. Was antwortet meine Frau, so ist sie? Ah ja, was soll mir denn passieren, da gehe ich in den Himmel. Und ich so, ja, aber dann bin ich allein. Ach, das macht doch nichts. Du kommst ja auch irgendwann. Das hört sich so einfach an, aber das ist ja auch so. Also, hast du diese Hoffnung? Hast du diese Liebe? Spürst du sie? Und gibst sie weiter? Das ist für mich entscheidend. Und was soll dir und mir jetzt noch passieren? Und jetzt lesen wir das alle, bitte. Ich zähle bis drei und dann lesen wir das alle. Eins, zwei, drei. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Von diesen dreien ist Liebe das Größte. Amen.